Identifikation, das ist mein Thema heute Morgen. Und zwar meine ganz persönliche Identifikation als Christ, als ein Mensch, der Jesus Christus angenommen hat. Und dann ein Ding, was uns eigentlich als alle Christen verbindet, nämlich die christliche Taufe. Und heute soll es darum gehen, dass ich mich identifiziere mit Jesus in der Taufe. Was bedeutet das? Ich möchte heute Morgen eine Lehrpredigt halten und vor allen Dingen für Christen und für die, die schon getauft sind. Aber natürlich, ihr kennt mich, ich werde auch die anderen Menschen einladen zu diesem großartigen Ereignis in ihrem Leben. Wenn man sich mit Menschen identifiziert. Habt ihr euch schon mal mit Menschen identifiziert? Darf ich mal fragen, wer ist so zwischen Jahrgang 65 und 67? Ein paar Leute. Habt ihr damals Bands gehabt, die ihr mochtet? Als ich 13, 14 war, gab es eine Band. Heute würde ich mich dafür schämen. Die fand ich damals gut. Das waren die Bay City Rollers. Ja, das sind so, ich würde sagen, fast musikalische Jugendsünden. Ja. Die hatten coole Klamotten an, die Musik war mittelmäßig durchschnittlich, aber fürs Luftgitarrespielen hat es gereicht. Ja. Man hat sich identifiziert mit irgendetwas. Das heißt, ich möchte gerne sein wie. Das ist das Thema der Identifikation. Ich suche meine Identität und bin dann auf der Suche. Und irgendwann wirst du Christ und dann fängst du an, dich zu identifizieren mit Jesus. Und dann geht es darum, sein wie Jesus. Und wenn es darum geht, sein zu wollen wie Jesus, geht es weniger um die Klamotten oder um die Sandalen, sondern es geht vielmehr um seine Wesensart, so wie er ist. Nur, es klappt meistens nicht, wenn ich mich mit Jesus identifizieren will. Man kann nicht einfach so werden wie Jesus, nur weil wir ihn gut finden und von seinem Vorbild überzeugt sind. Und nicht nur das, wir kriegen das überhaupt nicht hin. Nicht, dass wir es nicht schon versucht haben. Bis zu einem gewissen Grad mag das möglich sein. Du bist auf einem guten Weg mit Jesus, aber nur bis zu einer Grenze wegen deines menschlichen Unvermögens. Und das ist auch bei uns Christen so. Je älter man wird, merkt man, dass man an vielen Stellen ziemlich unvermögend ist. Das heißt nicht, dass man kein Geld mehr hat, sondern es kann ja auch sein, ja. Sondern das ist, du merkst, in dir ist nicht so viel drin, wo du Jesus wirklich gut nachfolgen könntest, wo du sagen kannst, ja, Jesus ist mein Vorbild, ja, und wir sind so dicht beieinander, das klappt so super. Bis zu einem gewissen Grad kann das möglich sein, aber dann kommt es, dieses Unvermögen. Und dieses Unvermögen in dir, dieses Unvermögen in mir ist unsere Sünde. Jesus war der perfekte Mensch, nicht nur, weil er tolle Ideale vertrat, sondern weil er die Fähigkeit hatte, sie zu tun, diese Ideale zu leben. Warum? Weil er ohne Sünde war. Jesus nachzueifern bleibt immer unbefriedigend, führt zu Frust. Jesus nachzufolgen führt zu Entmutigung, Unglaube, weil man es nicht schafft. Es gibt eben doch einen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Und jetzt kommt es. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und Mensch an diesen Punkten, es sei denn, man schafft die gleichen Voraussetzungen. Ist das möglich? Ist das unmöglich? Er war ein Mensch wie wir. Daher war er, wie der Hebräerbrief sagt, der Hebräerbriefschreiber, er war versucht in allem und unter massiven Druck gesetzt. Aber er hat allein in allem gesiegt. Jesus kennt deine Situation. Er kennt deine Versuchungen. Schon mal Versuchungen gehabt? Ja? Jesus, die zarteste Erlösung, seit es die Versuchung gibt. Zweifel, Probleme, Sünden, Schwierigkeiten, Gebundenheiten. Er kann sich in deine Lage versetzen. Er kam in unsere Lage, aber wenn er in unsere Lage gekommen ist und wir wollen uns mit ihm identifizieren, dann müssen wir auch in seine Lage kommen. Das ist der Unterschied. Ihr wisst, meine Mathematik ist nicht so mein Ding, aber das ist wie eine mathematische Gleichung. So wie er in unsere Lage gekommen ist, kommen wir jetzt in seine Lagen. Das hebt sich wieder auf. Da ist der springende Punkt drin zu finden, dass wir genau darin hineinkommen, in dem, was er hat. Er kam in unsere Lage und jetzt sind wir dran. Erst dann haben wir eine Chance. Seine Situation muss unsere werden. Wir müssen in allem eins werden mit ihm. Und hier, ihr Lieben, hier kommt die Taufe ins Spiel. Vergangenen Freitag hat unsere Schwester Ilse Pfitzer ihr 60-jähriges Taufjubiläum gefeiert. Darf ich kurz was sagen? Wir lieben dich. Aber der Applaus galt nicht dir, sondern ihm. Weil 60 Jahre lebt sie mit Jesus Christus. 60 Jahre ist die Identität mit Jesus da. Ist das richtig? Jesus alle Ehre? Amen. Aber sie ist auch 60 Jahre bei der Stange geblieben. Halleluja. Halleluja. Man sieht in der Gemeinde viele Menschen kommen und gehen. 60 Jahre dabei sein. Das ist Gottes Treue. Und jetzt möchte ich euch lesen, Römer 6, dieses großartige Kapitel zum Thema Taufe, was Paulus uns sagt, für die, die mitlesen wollen, ab Vers 1. Er fragt und sagt, was sollen wir nun dazu sagen? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde? Frage von ihm. Dann sagt er, keineswegs. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus, Jesus, getauft wurden, in seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, dass unser alter Mensch wurde gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat seine Macht, hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben, in Christus, Jesus. Daher soll die Sünde nicht mehr in eurem sterblichen Leib herrschen, sodass ihr seinen Begierden gehorcht. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die aus den Toten zum Lebenden geworden sind. Und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr steht unter der Gnade. Ist das nicht gewaltig? Das ist ein Paukenschlag, das ist ein geistliches Feuerwerk, was Paulus hier entfacht. Was bedeutet Taufe? In der Taufe wird dargestellt, was eigentlich innerlich bereits bei mir passiert ist. Das ist schon passiert. Das ist mein ureigenes Ding. Wenn ich mich taufen lasse, dann weiß ich, ich glaube an Jesus Christus. Das hat er alles schon für mich gemacht. nämlich die Wiedergeburt, wie er es dem großen Gelehrten Nikodemus erklärt. Und der fragt, ja, wie meinst du das denn mit von oben geboren? Was ist denn da, wie meinst du das denn? Er checkt es nicht. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von oben geboren werden. Und das muss passieren. Man muss Jesus sein Leben übereignen. Und dann passiert das. Durch die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, lassen wir die Herrschaft über unser Leben los und geben ihm Leitung. Dazu gehört das Bekenntnis, nämlich auch der eigenen Unvermögenheit, der eigenen Sünde und der Glaube an dieses stellvertretende Sterben Jesu am Kreuz. Liebe Leute, das ist nicht nur eine Wahrheit, das ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, das man geschwind runterrattert, das ist die tiefste Existenz meines christlichen Lebens. In der Taufe wird dargestellt, wie der alte Mensch beerdigt wird. Das Auftauchen stellt die Auferstehung in einem neuen Lebenszustand dar. Ich gehöre jetzt zu Christus und ich folge ihm nach. Das neue Leben habe ich von Gott bekommen und er leitet mich nun. Ich bin jetzt unter seiner Leitung. Warum? Weil die Chaosmächte dieser Welt, die mit der Sünde gekommen sind in diese Welt hinein, die hat er ein für alle Mal weggenommen. Und die Macht der Sünde ist gebrochen, ein für alle Mal in meinem Leben, als Jesus zu mir Ja gesagt hat und ich mit ihm in diesen Bund eingetreten bin. Das ist meine geistliche Realität. Das ist dort passiert. Also immer Handys ausstellen vorher. Das ist einfach gut. Viele kennen diese Geschichte von den Herrenhuter Missionaren aus Herrenhut, gegründet von Nikolaus Zinzendorf. Er lebte von 1700 bis 1760, konnte ich mir in der Kirchengeschichte immer merken, wenn nach Daten gefragt wurde in der Klausur. Diese Herrenhuter. Die Herrenhuter Missionare haben mehr missioniert als 1600 Jahre vorher. Und da waren 5 Männer unterwegs auf dem Schiff in diese neuen Staaten von Amerika. 1700 irgendwas, Dingenskirchen. Und ein großer Sturm kommt auf dem Meer. Die Leute haben alle Angst. Und in so einem Schiff gab es noch erste, zweite, dritte und vierte Klasse. Ja, also alles abgestuft. Die hatten alle kein Geld, waren ganz unten drin. Alle Leute haben gebibbert, gezittert wegen diesem Sturm. Und diese 5 Missionare saßen da in Freude. Und die anderen haben gesagt, was ist denn los mit dir? Das ist das Gegenteil von Jona. Was ist denn los mit euch? Warum seid ihr denn so freudig? Warum macht euch das alles denn nichts aus? Und da haben sie gesagt, wir sind doch schon tot. Wir sind doch schon tot. Versteht ihr diese Kraft? Versteht ihr diese Kraft, aus der sie das gesagt haben? Wir sind doch schon tot. Was alles noch kommt in meinem Leben, ich bin doch schon tot. Ich habe doch mein altes Leben abgegeben. Ich habe doch das neue Leben empfangen in Christus. Das ist doch meine Basis. Nochmal. In der Taufe wird dargestellt, dass der alte Mensch beerdigt wird. Das Auftauchen stellt die Auferstehung in diesem neuen Lebenszustand dar. Ich bin in einem neuen Lebenszustand. Das ist es. Und darum sagt Paulus, wenn er den Korinthern schreibt, in seinem zweiten Brief, dass er ihnen erklärt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und dann sagt er gleichzeitig, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Das ist deine Rechtfertigung. Das ist das, was Gott gemacht hat, was du nie selber tun kannst. Und dazu kommt noch, dass die Taufe auch die Reinigung von der Sünde darstellt. Als Christ werde ich weiterhin sündigen, aber die Taufe zeigt, dass die Sünde nicht mehr über mich herrschen kann, sondern dass Jesus über mich herrscht. In der Taufe lege ich ein öffentliches Bekenntnis ab über dem, was bereits innerlich in mir passiert ist. Und ihr wisst, wenn ihr Paulus lest, er hat sozusagen einen Gesprächspartner, den er sich vorstellt, und darum immer diese Fragen: Heißt das denn? Heißt das denn, dass wenn das alles passiert ist, heißt das denn, wenn ich mich taufen lasse oder getauft bin, dass ich nicht mehr sündige? Heißt es das? Aber die Macht der Sünde ist zerbrochen. Ich stehe nicht mehr unter der Macht der Sünde und ich stehe nicht mehr unter dem Einflussbereich des Gesetzes, sondern ich stehe unter dem Einflussbereich der Gnade Gottes, die größer war. Und wo das Gesetz überschwänglich geworden ist, groß geworden ist, da ist die Gnade überschwänglich geworden. Ja, noch mehr überschwänglich heißt, es fließt über. Es ist unvergleichlich. Das ist, wenn Bayern München gegen Tottenham spielt. Ja, so ist das, 7-2. So ist das auch mit der Gnade und dem Gesetz. Als Christ werde ich weiterhin sündigen, aber diese Kraft, diese beherrschende Kraft über mein Leben und über mein Leben hinaus, die ist zerbrochen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht gut? Lässt uns das nicht jubeln innerlich, dass ich mich daran erinnern darf? Und dafür lege ich in der Taufe ein öffentliches Bekenntnis ab über dem, der das alles in mir getan hat. Die Wiedergeburt wird im Taufakt nur noch dargestellt, das, was Gott eigentlich getan hat. Als Christ bin ich sozusagen mit Christus gestorben. Das ist Karfreitag. Und mit ihm auferstanden. Das ist der Ostersonntag, dieses große triumphierende Kapitel, dieses große triumphierende Wort. Jesus, der Herr, ist auferstanden. Ja, toll, der Herr ist auferstanden. Aber versteht ihr, auf diesem Hintergrund, er hat alles gemacht. Was passiert durch die Taufe? Die Sünde ist die personifizierte Großmacht, ein Machtfaktor und Lebensprinzip. Sie ist mit dem Teufel im Bunde. Sie nutzt das schwache Fleisch als Landebasis. Und ich möchte noch was sagen. Die Sünde ist stärker als du. Die Sünde ist stärker als du. Aber sie ist nicht stärker als Jesus. So, und ich habe mich im Tod, habe ich mich in der Taufe mit Jesus identifiziert. Und darum sage ich, die Sünde ist nicht mehr stärker und ich dreimal nicht. Aber Jesus ist stärker. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, Jesus nicht nur gut zu finden und cool zu finden und auch nicht nur sich von ihm seine Sünden vergeben zu lassen wie ein Automat, sondern sich vollkommen mit ihm zu identifizieren, in diesen Tod hinein. Was Jesus erlebt hat, das hast du miterlebt. Und wenn du diesen Tod erlebst, wirst du die Kraft der Auferstehung erleben. Du bist mit Jesus Christus der Sünde gestorben, ein Schritt im Glauben. Schluss mit dem alten Leben, das ist das. Der ist für mich gestorben, sagt man, sagen wir nicht, aber andere sagen das. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und die Sünde muss zugeben, stimmt, der ist für mich gestorben, weil den hat Jesus erlöst und der ist schon tot. Bis vor kurzem tanzte der Kerl noch nach meiner Pfeife, aber jetzt, dein Tod, Jesus, dein Tod nimmt der Sünde die Macht. Der Tod ist endgültig, einziger Fixpunkt, absolut im Leben des Menschen. Bei aller Unterschiedlichkeit des Menschenlebens steht am Ende immer der Tod. Mit dem Tod erlischt in unserem Leben die Rechtsfähigkeit, die Verpflichtung. Keiner kann sich von einem Toten was holen, auch die Sünde nicht. Darum halte der Sünde gegenüber fest. Du bist mit Christus gekreuzigt. Du bist mit Christus begraben. Verstehen wir das? Und wenn die Sünde wieder anschleicht, und sie schleicht so gerne an, bei jedem von uns, dann können wir sagen, ich bin tot. Du hast keine Anrechte mehr. Ich bin mit Jesus gestorben. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, deshalb, ich sag's mal, ihr lieben Baptisten, deshalb die Taufe. Darum ist Taufe wichtig. Und es geht nicht nur darum, dass wir taufen wie andere oder anders taufen wie andere, sondern davon sind wir überzeugt. Deshalb die Taufe. Wasser schlägt über uns zusammen. Das ist ein Wassergrab. Das Begräbnis folgt dem Tod. Die Taufe folgt dem Glauben. Deshalb kann man die Reihenfolge auch nicht einfach ändern. Etwa zuerst taufen und später vielleicht glauben. Die Ordnung, die aus den Worten Jesu spricht, die kann man nicht einfach umdrehen. Wer glaubt und getauft wird, Markus 16,16, der soll gerettet werden. Und dann steht da, wer aber nicht glaubt, der hat ein Problem. Der wird verdammt werden. Du wirst nicht gerettet durch die Taufe. Durch keine baptistische Taufe der Welt wirst du gerettet, sondern alleinig durch den Glauben an Jesus Christus. Aber die Reihenfolge ist klar. Der Tod, der Schritt von Glaube, Buße und Bekehrung erfolgt vor dem Begräbnis der Taufe. Wer einen Lebendigen begräbt, der macht sich strafbar. Du bist mit Jesus Christus zu neuem Leben auferstanden. Neues Leben beginnt, nämlich ein Bund mit Gott. Gott sieht nicht mehr auf unser sündenverseuchtes Leben. Er sieht das heilige Leben seines Sohnes in uns. Und er erkennt in uns Natur und Gerechtigkeit Jesu wieder. Die Mama kommt gleich, Mama kommt gleich. Diese Väter. Ihr Lieben, lasst uns eine neue Rechnung aufstellen. Alles, was Jesus getan hat, wird nun uns angerechnet. Alles, was er vollbracht hat, wird uns angerechnet. Was merkt ihr diesen Reichtum, den er uns geschenkt hat? Das bin ich. Das bin ich in Christus. Das ist meins. Darum habe ich mich für Jesus entschieden. Alles noch gar nicht geblickt damals, aber immer mehr verstehend, wie gut es ist, dass das meins ist, dass mir das angerechnet wird. Das macht mich zu einem wundervollen, starken, großartigen Erben. Und das ist meine Identität. Das neue Leben wird nicht mehr durch dieses innewohnende Prinzip der Sünde gesteuert, sondern das neue Leben wird durch Jesus Christus gesteuert und Christus in uns. Es geht nicht mehr nur darum, besser zu werden, das heißt, weniger schlechte Dinge oder Sünden zu tun, sondern darum, die Sünde als Machtfaktor zu überwinden und ihr nicht mehr wieder zu verfallen. Gott bietet dir ein Leben an in Freiheit. Was nun? Wie geht es denn mit der Taufe weiter? Mit diesen wunderbaren Worten. Paulus sagt, jetzt müsst ihr das leben. Haltet euch der Sünde gegenüber für tot. So auch ihr, Vers 11, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde als Werkzeug, als Verfügung, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und hört dieses eine Wort. Dieses eine Wort ist das, was alles verändert. Ihr werdet. Das heißt, hier geht es nicht um deine Anstrengung, sondern hier geht es um das, was Jesus getan hat. Übrigens, hier steht auch nicht Jesus Christus. Hier steht, wie oft bei Paulus, Christus Jesus. Klingt anders wie Jesus Christus. Klingt für uns nicht so fließend. Aber das ist der Christus, der Gesalbte, das ist der, der das für uns getan hat. Und das ist Jesus. Aber seine Stellung, das, was er gemacht hat, dass er der Retter ist, das steht vorne dran. Wunderbar, großartig, dieses Wort, dieser Reichtum aus seinem Wort. Und dann heißt es so wunderbar, ihr werdet. Er sieht das schon für uns. Und weil alles klar gemacht wurde durch ihn, darum werden wir. Darum schaffen wir das. Darum ist das unser neues Leben. Akzeptiere vollendete Tatsachen Gottes und rechne damit. Dann haben auch Sünde und Teufel keine Chance. Denn wenn wir selbst von den Tatsachen nicht ausgehen, haben sie ein leichtes Spiel. Ich bin so schwach. Man sündigt nun mal. Was soll ich denn machen? Ist das richtig? Das ist richtig. Aber wir sind lebendig für Gott durch Jesus Christus. Und wir geben unsere Glieder nicht mehr hin zu Waffen der Ungerechtigkeit. Deshalb muss der Christ seinen Zustand des Gestorbenseins gegenüber der Sünde im Glauben aufrechterhalten. Verfällt der Glaube, dann ist auch der Tod verfallen und die Sünde lebt wieder auf. Der Christ soll sich aber in der Realität seines Glaubenslebens sehen. Er soll begreifen, was er für eine Identität hat, wer er ist in Christus, wie Gott ihn sieht, der Sünde tot, zu nichts mehr verpflichtet und zu einem neuen Leben erweckt. Ein zweites Gegensatzpaar, auf das ich gleich zukomme. Ich habe schon mal gesagt, ich weiß, es war vor ein paar Jahren auf der Gemeindefreizeit, wo ich gesagt habe, kümmere dich nicht um deine Sünde, kümmere dich um Jesus. Wir sind so oft damit beschäftigt, dass wir nicht sündigen, dass wir nur gut alles machen. Fühlt man sich dabei besser? Ja, man fühlt sich dabei besser. Für einen Moment. Aber die Veränderung kommt, wenn du dich um Christus kümmerst. Wenn du willst, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Das ist, um was es geht. Das ist das hinterher in seinen Fußstapfen. Das ist es, was meine Identität ist. Nicht mehr die Sünde, die mich nicht mehr verklagen kann. Warum kann sie mich nicht mehr verklagen? Weil ich tot bin. Warum kann sie mich nicht mehr verklagen? Weil Jesus alles gemacht hat. Warum kann sie mich nicht mehr verklagen? Weil der Schuldschein zerrissen ist. Und warum kann sie mich nicht verklagen? Weil alles, was Jesus für mich getan hat, mir angerechnet wird. Bäm! Das ist meine Identität. Hör auf damit. Hör auf damit, dich um Dinge zu kümmern, wo du denkst, du bist besser als andere und du stehst gut da. Folge Jesus. Folge ihm stärker. Geh ihm hinterher. Versuch ihm zu gefallen. Und streichel nicht dein Fleisch und denkst, ach, habe ich doch ganz gut hingekriegt. Lass dich von ihm verwandeln, weil er verwandelt dich. Und dann heißt es, stellt euch ihm zur Verfügung. Du lässt dich taufen, du hast dich für Jesus entschieden, aber wenn du dich ihm nicht zur Verfügung stellst mit deinen Gliedern, dann fehlt was. Jetzt geht's los. Du entscheidest. Die Sünde soll nicht herrschen. Sie will Möglichkeit. Sie will die Sünde in deinem Leben, die Sünde, die immer wieder, die jetzt kommt und dich wieder ziehen will, die will die totale Kontrolle über dich haben, die Entscheidungszentrale besetzen. Aber da sitzt jetzt Jesus. Wir sollen ihr keine Glieder zur Verfügung stellen und keine Teilhabe des Lebens ihr überlassen. Kennt ihr das? Der Volksmund sagt, wenn du dem den kleinen Finger gibst, dann reißt er dir die ganze Hand aus. Und so ist das auch mit der Sünde. Wenn du der Sünde den kleinen Finger gibst, dann will sie dir die ganze Hand ausreißen. Der Christ hat alle Möglichkeiten und Voraussetzungen, Sünden zu meiden und sogar die Sünde zu überwinden. Aber wie? Stell dich Gott zur Verfügung und sag, hier bin ich als Werkzeug der Gerechtigkeit. Nochmal, du entscheidest, was mit deinem Leben wird, was du tust und was du lässt. Gib dich heute Morgen, gib dich Jesus wieder ganz hin. Darum geht es. Jesus stärker in dir. Als Christ kannst du wählen, ob du ein Leben der Gleichgültigkeit der Sünde zur Verfügung stellst oder ob du es der Gerechtigkeit und Gott zur Verfügung stellst. Als Christ. Dabei darf man nicht vergessen, was die Bibel mit Christ meint. Nicht Kirchenmitglieder, nicht Gottesdienstbesucher, nicht Sympathisanten, sondern Menschen sind gemeint, die ihr Leben Jesus gegeben haben und in denen jetzt Jesus lebt. Eben solche, die ihm nachfolgen und die sich mit ihm identifiziert haben. Gestorben, begraben, auferstanden. Höre ich vielleicht da Einwände? Sagt jemand, das klingt ja so, als könnte man das selbst bringen, nämlich durch Anstrengung die Sünde vermeiden. Antwort, nein, eben nicht selbst, sondern durch Christus, mehr noch. Christus in uns tut es. Er vermeidet die Sünde. Seine Herrschaft lässt die Herrschaft der Sünde nicht zu. Die Basis ist, mit Jesus begraben, gestorben, begraben und auferstanden zu sein, mit ihm identifiziert zu sein. Und dennoch läuft nichts automatisch. Ich rufe dich heute Morgen mit der Verantwortung, die du hast als Christ, zurück. Ich rufe dich heute Morgen zurück, dass du wieder mit Jesus dich festmachst. Dass du wieder aus der Kraft, die er dir gegeben hat, dass du wieder aus dieser Kraft der Auferstehung lebst. Ich rufe dich heute Morgen zurück, dass du Buße tust. Das ist so was Herrliches. Das ist so ein Geschenk, dass du Buße tust in deinem Denken und darüber nachdenkst, wer auf dir reitet und in welchem Stand du bist und welcher Stand dir gegeben ist in Christus. Dahin rufe ich dich heute Morgen zurück. Einwand 2. Müssen wir als Christen aber nicht auch noch sündigen? Antwort 1. Nein. Man muss wirklich nicht mehr sündigen. Der Zwang ist gebrochen. Du bist kein Knecht der Sünde mehr. Amen. Ein neuer Herrschaftsbereich ist angebrochen. Man würde zu klein vom Heilswerk Jesu Christi denken, wenn man jetzt annähme, wir wären immer noch in der gleichen misslichen Lage wie Menschen, die nicht an Jesus glauben, in denen er nicht wohnt, die ihr Leben nicht mit ihm verbunden haben. Aber man kann noch, wenn man will. Sonst wäre die Mahnung an Christen überflüssig. Durch Überwindung der Sünde geschieht, indem man sich täglich neu zu Jesus zur Verfügung stellt. Durch andauernde Gemeinschaft wächst seine Herrschaft in unserem Leben. Andauernde Gemeinschaft mit ihm, andauernde Gemeinschaft mit Christen. Das Heiligungsleben ist ein Wachstumsprozess auf der Grundlage der Taufe. Ist alles schon passiert, alles schon gemacht. Jetzt darf ich das leben. Ich habe noch keinen Christen kennengelernt, der seine Gemeinschaft verlassen hat und ein tiefer brennender Christ war. Noch nie. Das geht so nicht. Das hat Gott für dich vorherbestimmt. Die Bibel spricht nicht von der Unmöglichkeit der Sünde im Christenleben, sondern mit der Unvereinbarkeit der Sünde mit dem Christenleben. 1. Johannes 3. Das Biest kann schwimmen, hat Martin Luther gesagt. Ich komme zu Einwand 3. Was ist mit der Enttäuschung derer, die nach der Taufe noch sündigen? Wird es nicht mal besser? Kann man nicht effektivere Fertigkeiten lernen? 8-Punkte-Prinzip, um nicht mehr zu sündigen? Zeigt mir diesen Bestseller und ich lese ihn. Antwort 1, nein. Das Christenleben ist ein tägliches, hört euch das an, das Christenleben ist ein tägliches Zurückkriechen in die Taufe. Ein Zitat von Martin Luther. Ein Zurückkriechen in die Taufe. Das heißt wieder, ich identifiziere mich mit dem, was Jesus getan hat. Das heißt, Sünde wird nicht anders überwunden, als durch das Bewusstmachen dessen, was Jesus getan hat und jetzt in mir ist, durch Identifikation mit Christus. Die Gemeinschaft mit Jesus, das Erkennen von Gefahren der Sünde, ist in unserem Leben ein Wachstumsprozess. Das Christenleben braucht Disziplin, um es umzusetzen, was man weiß. Aber die Basis bleibt, was er getan hat. Und darum diese Taufe. Auch der reife Christ siegt nur, wenn er das weiß. Einwand 4. Wenn ich nichts zur Heiligung hinzutun kann, sondern alles Werk Jesu ist, bin ich dann noch schuldig und Antwort, du nimmst selbst die Weichenstellung vor. Der Mensch ist wie ein Lasttier. Er bestimmt selbst, welche Reiter er zulässt. Du entscheidest, wer auf dir reitet oder was dich reitet. Habt ihr das auch schon mal gesagt? Mir war nicht klar, wer mich da geritten hat. Der Sieg im Christenleben kommt nicht nur aus der Bekehrung und Wiedergeburt, Anerkennung der Lehren Jesu, sondern durch das Begreifen der Grundlage, dass Christus nicht nur unser Heil, sondern auch unsere Heiligung ist. Dass er nicht nur alles für uns, für unser Heil getan hat, sondern dass auch wir auf diesem Weg der Heiligung mit ihm bleiben. Und da brauche ich ihn vielleicht noch mehr. Ohne ihn geht es nicht. Wer glaubt und getauft wird, eignet sich an, was Jesus bereitet hat und hat die Basis für ein Siegesleben in Heiligkeit. Ich komme zum Schluss. Halte fest. Du bist mit Jesus für die Sünde gestorben. Du bist mit Jesus begraben. Du bist mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden. Das ist der Grund deines neuen Lebens. Daraus ergab sich die Schlussfolgerung: Halte dich für die Sünde tot, aber lebendig für Gott durch Christus. Stell dich nicht der Sünde zur Verfügung, sondern stell dich Gott zur Verfügung als Werkzeug der Gerechtigkeit. Es ist die Umsetzung deines neuen Lebens. Es kann sein, dass die Wahrheit dir als getaufter Christ noch gar nicht so vor Augen stand oder steht. Vielleicht musst du zugeben, so sieht mein Leben aber noch gar nicht aus, obwohl ich schon getauft bin. Wenn das so der Fall ist, dann sage ich, belebe deinen Glauben neu. Belebe ihn neu. Lass den Heiligen Geist etwas tun in deinem Leben, indem du umkehrst zu Christus. Akzeptiere nicht den sündhaften Zustand. Mach ernst mit deinem Glauben. Beginne die Sünde zu beherrschen in ihm und beginne sie zu hassen. Dieses Kapitel, diese Wahrheit kann, ja, wird dein Leben verändern. Und wir sind alle noch unterwegs. Keiner hat das schon vollkommen umgesetzt. Aber das ist das Leben mit Jesus, ein Siegesleben, das Gott uns in Aussicht stellt. Und darum lade ich dich ein, heute Morgen, jawohl, ich lade dich ein, lass dich taufen. Lass dich taufen auf diesen wunderbaren Namen von Jesus, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mach das fest in deinem Leben. Das ist ein Vorrecht, das Gott dir schenkt. Schaue dabei nicht nach links und schaue dabei nicht nach rechts. Nimm es an, es ist ein Geschenk an dich. Und ich möchte beten. Wollt ihr aufstehen? Herr Jesus, heute Morgen bete ich, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Ich bete heute Morgen, Herr Jesus, durch eine mächtige Entscheidung, die wir treffen heute Morgen, dir nachzufolgen, dich wieder in unser Herz zu lassen, dass du in unser Herz hineinkommst, übernatürlich, mehr als das, was wir verstehen können, mehr als das unser eigener Zustand ist, mehr als der Punkt, wo wir gerade stehen. Ich bete, Herr Jesus, dass heute Morgen Umkehr passiert, wieder hin der Weg zu dir, dass heute Morgen das passiert, was du dir vorstellst, dass heute Morgen das passiert, was du dir vorgenommen hast, hier unter uns, dass du uns segnest. Ich bete, dass du uns heute Morgen berührst mit deiner Kraft. Ich bete heute Morgen, dass eine Sehnsucht in unser Leben hineinkommt, stärker an dein Herz zu kommen, heute Morgen. Stärker an dein Herz zu kommen, dir zu gefallen, wachsen zu wollen in der Heiligung, wissend, ich werde wieder fallend, aufblickend auf den Anfänger und Vollender meines Glaubens, wer Jesus Christus ist. Und ich bete, Herr Jesus, dass du heute Morgen in uns einen Hunger schenkst, dass du dich uns offenbarst. Ich bete, dass wir heute Morgen spüren, was es heißt, dass du uns vergeben hast. Ich bete, dass du heute Morgen in unser Leben hineinkommst mit der Kraft der Auferstehung, weil wir uns selber für tot halten, für die Sünde. Ich bete, dass diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam wird, mehr als die Kraft, die wir selber haben. Und ich bete heute Morgen, dass in uns ein Bewusstsein entsteht, dass wir merken, es kommt nicht auf uns an, sondern es kommt auf dich an. Es kommt nicht auf unsere Kraft an, sondern auf deine Kraft. Und so bete ich heute Morgen, dass du unsere Gemeinde, dass du diese Gemeinschaft heute Morgen jeden Einzelnen berührst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Und dass du, Geist Gottes, kommst und das versiegelst. Geist Gottes, dass du redest, dass wir nicht aufhören. Geist Gottes, dass du redest. Du weißt, wie oft das ist. Wir hören eine Predigt, sind angesprochen und dann fahren wir nach Hause und ja, der Alltag. Ich breche das durch im Namen Jesu. Ich breche das durch im Namen Jesu bei uns, bei jedem von uns, dass es zu einer ganz tiefen neuen Entscheidung kommt, dass wir überlegen, wer auf uns reitet und wer nicht. Und wir wollen, dass du regierst. Herr Jesus, wir wollen so ein Esel sein, auf den du reitest, heute Morgen. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Ja, wie du das damals gesagt hast, zu den Jüngern, geht in die Stadt und da ist ein Esel und sagt, der Herr braucht ihn. Herr Jesus, so wollen wir von dir, dass du auf uns reitest und gerne wollen wir für dich ein Esel sein. Jesus, das macht uns gar nichts aus, wenn du nur da drauf bist, wenn du nur drauf sitzt auf unser Leben. Und so bete ich, dass du uns Segen schenkst heute Morgen. So bete ich, dass du heute Morgen uns Buße schenkst, wieder einen Weg zu dir. So bete ich, dass wir heute Morgen daran denken, dass wir mit dir den Bund feiern, in Brot und in Wein, weil du alles getan hast. Und ja, wir verkündigen den Tod, bis du kommst. Und wir verkündigen die Kraft der Auferstehung, bis du kommst. Du bist unser Herr. Wir loben dich, wir preisen dich, wir lieben dich. Komm, Herr Jesus, komm. Amen.